Du, Gabi?
Ja, Felix?
Sag mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal aktiv darüber nachgedacht, wie Popkultur unser Bild von der Vergangenheit prägt?
Boah, das ist lustig, dass du das fragst. Das ist noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war im Februar in diesem Jahr. Da kam The Zone of Interest raus, also in die deutschen Kinos. Und ich habe den Film gesehen und dachte mir, wow, wie kann man mit so wenig Stilmitteln, mit so einer ja räumlich sehr klar begrenzten Kulisse so viel sinnliches Vergangenheitsleben erzeugen. Und vielleicht ist genau das das Einzigartige daran, Geschichte popkulturell zu verhandeln.
Ja, dann wird es ja eigentlich allerhöchste Zeit, dass wir uns in unserer Dezemberfolge unseres History and Politics Podcasts dieser Frage genau stellen und auch bald hoffentlich dann auch online gehen. In den letzten Folgen des Jahres nehmen wir mit unseren überaus spannenden Gästen nämlich genau dieses Verhältnis von Pop und Erinnerungskultur genau in den Blick.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die mich noch nicht aus den vergangenen Folgen kennen, mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich leite bei der Körber Stiftung den Bereich Geschichte und Politik. Und ich begrüße Sie und euch heute ganz herzlich zur letzten Folge des Jahres 2024 in unserem History and Politics Podcast. Zum Abschluss haben wir uns eine ganz besondere Folge für Sie und für euch ausgedacht und produziert. Mitte November hatten wir Antran, den Host des Deutschlandfunk-Podcasts Der Rest ist Geschichte, eingeladen mit dem Kurator und Autor Max Czollek und der Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Stefanie Samida über den Einfluss von Popkultur auf unser Geschichtsbild und über den Nutzen von Popkultur im Feld der historisch-politischen Bildung zu reden. Denn Geschichte wird seit langem, seit sehr langer Zeit schon nicht mehr nur in Büchern erzählt. Und die Diskussion, die wir hier im Körperforum im November 2024 veranstaltet haben, die geht jetzt heute mit dieser Folge als Live-Podcast online. Ich wünsche Ihnen und euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Folge.
So. Ich sag auch noch einmal am Anfang herzlich willkommen. Ich freue mich, dass die Bude voll ist, ganz salopp gesagt. Wir wollen heute über Geschichte und Erinnerungskultur sprechen, über Unterhaltung und welchen Wert sie in der Geschichtsvermittlung hat. Popkultur hat den US-Wahlkampf dieses Jahr wahrscheinlich so aufgemischt wie nie zuvor. Aber was wir in Zeiten des Social Webs immer mehr beobachten können, die Popkulturalisierung von Politik, von Gegenwart, aber eben auch von Geschichte. Und darüber wollen wir heute jetzt hier sprechen im Körperforum. Ich bin wahnsinnig dankbar und glücklich, heute hier moderieren zu dürfen. Mein Name ist Antran, ich bin freie Journalistin, moderiere und hoste die Podcasts auf Heimatsuche und Der Rest ist Geschichte, beide vom Deutschlandfunk. Und ich kann hier ganz, ganz tolle Gäste, GästInnen heute auf dem Podium begrüßen. Er forderte, desintegriert euch. Tolles Buch, kann ich nur jeder hier empfehlen. Und er seziert das deutsche Versöhnungstheater bis ins kleinste Detail wie kaum ein anderer. Er ist Mitherausgeber des Magazins Yalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart und Kurator der Coalition for Pluralistic Public Discourse, Entschuldigung, dass ich das ablesen muss, besser abgelesen und richtig als falsch und frei, für eine plurale Erinnerungskultur. Und ich würde nochmal sagen, herzlich willkommen, Max Czollek. Und die zweite Gästin, sie ist Historikerin, forscht zu den Themen Public History, populäre Kulturen und Alltagskulturen. Dafür ist sie an den Unis in Oldenburg und Zürich unterwegs, manchmal aber auch auf alten Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs zum Beispiel für Reenactments. Schön, dass sie heute hier ist mit ihrer Expertise, Stefanie Samida. Stefanie, und bei dir wollte ich direkt anfangen. Gab es für dich einen Moment, einen Popkulturmoment, bei dem du dir gedacht hast, Mensch, ich als studierte Historikerin mit dem Schwerpunkt Vor- und Frühgeschichte und Mittelalter, ich schaue mir jetzt Popkulturen an, ich gucke mir Alltagskulturen an, da steige ich noch tiefer ein in die Geschichtswissenschaft.
Ja, da gab es natürlich bestimmt viele Momente, sage ich jetzt mal, von der Kindheit an, als ich schon immer irgendwie, ich komme aus der Archäologie, muss ich sagen, Archäologie studieren wollte. Aber tatsächlich in der Wissenschaft war das so ein Moment, als ich merkte, ich habe mich viel mit Museum beschäftigt, naja, da sind Leute, die verkleiden sich im Museum als alte Kelten, Germanen oder im Mittelalter, versuchen das Mittelalter nachzuspielen. Da habe ich dann gedacht, na, was geht hier vor? Das ist ja schon eher ungewöhnlich, dass man sich verkleidet, sage ich jetzt mal, und versucht in so eine Welt einzutauchen, die so weit weg ist, wo ich sagen würde, da will ich eigentlich gar nicht leben, weil ich die ganzen Hygienestandards und Ähnliches nicht habe. Also da war ich schon ein bisschen erstaunt und da habe ich gedacht, okay, das ist, da ändert sich was, wie wir mit Vergangenheit umgehen, dass man sozusagen dieses Gefühl haben will, ich will eintauchen in ein Zeitalter, in eine Epoche und das erleben wie jemand ja in der Eisenzeit oder im Mittelalter. Und das Gleiche hatte ich dann nochmal so einen Déjà-vu-Effekt, als ich mich dann länger damit beschäftigt habe, auf einmal aufploppte, ja, wir spielen jetzt den Zweiten Weltkrieg nach oder den Ersten Weltkrieg. Ja, Zweiter Weltkrieg ist ja hier bei uns eher verpönt, sage ich jetzt mal, aber in Polen, in Russland wird es zum Teil sehr viel nachgespielt. Da war ich dann eben auch nochmal erstaunt, wo ich gedacht habe, okay, also es rückt immer näher sozusagen an uns heran und wir haben so eine Art breite Gegenwart, wie Hans-Ulrich Gumbrecht mal gesagt hat, dass es sozusagen alles verschwimmt. Es waren für mich so zwei Momente, wo ich gedacht habe, okay, da ändert sich was, wir wollen offenbar irgendwie emotional, erlebnishaft Geschichte zunehmend erfahren oder Zeitgenossen von uns, Zeitgenossen.
Und warum wollen wir uns Geschichte überhaupt aneignen? Was ist so toll daran, so eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg nachzuspielen?
Naja, was ist toll dran? Also ich glaube, für viele Reenactors ist es sowas, ja, also einmal natürlich die materielle Kultur wird zum Teil auch selbst hergestellt. Also man macht dann die Klamotten selber, das heißt dann Gewandung in dieser Szene. Das ist einmal so das, was wichtig ist. Also tatsächlich das zu fühlen, ja, das ist etwas, was das ausmacht. Das auf der Haut zu haben, die zweite Haut, unsere Kleidung dann nochmal zu haben, mit Dingen zu hantieren. Dann ist natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl, was man hat in dieser Szene, sage ich jetzt mal, etwas, das man vielleicht so nicht bekommt in anderen Szenen. Und das sind solche Punkte. Natürlich auch das große Stichwort Authentizität spielt natürlich eine Riesenrolle, ja, eben durch diese materielle Kultur, diese Reenactors da haben. Also ich glaube, das sind viele Motive und eine Gegenwartsflucht, die bei vielen auch kommt, so zurück in die Vergangenheit und zurück zur Natur. Ja, das ist auch so eine gewisse Romantik, die da mitschwingt. Im Mittelalter war es so schön, die Leute hatten keine Zähne mehr und so weiter. Also das wird dann alles nicht bedacht, sage ich jetzt mal, aber das ist diese romantische Vorstellung. Ja.
Authentizität, Mitfühlen, Nachfühlen, darüber werden wir bestimmt auch in der nächsten Stunde sprechen. Ich würde bei dir, Max, gerne ansprechen, ein Zitat von Adorno, was wir wahrscheinlich alle kennen, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Ist das so?
Ja. Ciao. Genau.
So, Veranstaltung beendet.
Ja, ciao. Adorno hatte recht. Erstmal, ich dachte gerade, zurück zur Natur. Ist ja witzig, wenn man auf den Krieg zurückgeht. Vielleicht zurück zur menschlichen Natur, dann ist man vielleicht näher dran. Da sind wir auch gerade wieder auf dem Weg hin. Ich glaube, das was dieses Adorno-Zitat, an dem beißen sich ja insbesondere westdeutsche AutorInnen seit...
Womit sprichst du mit einer Ostdeutschen?
Okay, aber dann sage ich, wir beide wissen, dass vor allem Westdeutsche sich mit diesem Adorno-Zitat auseinandergesetzt haben, nämlich der Frage, kann man nach Auschwitz weiter Gedichte schreiben? Und das ist fast so eine Art mutwillige Verzerrung dessen, was Adorno da eigentlich sagen wollte. Adorno hat gesagt, wie funktioniert eigentlich ästhetischer Genuss, ästhetische Praxis nach 45, nach dem Zivilisationsbruch, nach der Gewalt. Und Adorno sagt, es ist in Deutschland nicht möglich, nach 45 einfach so weiter zu dichten, als wäre nichts passiert. Das ist jetzt passiert und es wird immer nachzittern. Er spricht vom äußersten Grauen, was nachzittert in dem Gedicht. Und das heißt, ich würde dafür plädieren, Adorno so zu verstehen, dass er damit sagen will, ein Gedicht nach Auschwitz zu schreiben ist unmöglich, was nicht immer auch von Auschwitz spricht. Und ich glaube, das ist was, wenn man ihn so versteht, dann ist es eine Art Krise des Schreibens, Krise des Dichtens, etwas, was der amerikanische, mittlerweile verstorbene Germanist, Literaturwissenschaftler George Steiner dann als Zerstörung der deutschen Sprache bezeichnet hat in seinen Essays. Etwas, was die deutsche Nachkriegsliteratur, glaube ich, nie ernst genommen hat.
Muss man das vielleicht auch ein bisschen zerstören, die deutsche Sprache, um in der Geschichtsvermittlung weiterzukommen?
Na, ich glaube, man kann schon sagen, dass die Zerstörungswut der Nazis eine Art Selbstzerstörung gleichkommt. Eine Art sich selbst in beide Knie schießen und dann Aua sagen. Ja, ich glaube, dass Adorno da etwas konstatiert, etwas unterstreicht, was wir alle vor Augen haben nach 45. Der Mangel an Intellektualität, der Mangel an Demokratieverständnis, der Mangel an einer stabilen Tradition, die jetzt gerade ja wieder sehr, sehr sichtbar wird angesichts der Bedrohung und Rückkehr durch die AfD.
Adorno hat noch mehr zu der Kulturindustrie geschrieben, und zwar in Dialektik und Aufklärung zusammen mit Max Horkheimer. Die Wahrheit, dass sie, in Klammern die Massenkultur, nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Und damit spricht er ja eine Kritik an, die es auch immer wieder in der popkulturellen Verwertung von Geschichte gibt, nämlich, dass alles ist nur für Kommerz, für die Kohle, Sell-out. Kann denn Popkultur in der Geschichtsvermittlung mehr als das?
Also da würde ich Adorno jetzt nicht zustimmen. Also auch zu sagen, ich finde nicht alles gut, was er sagt. Adorno hat ja auch zum Beispiel da, wo er wirklich schief liegt, ist, wo er den Jazz zum Beispiel verurteilt und sagt, also der Jazz, das ist nur Pop, das ist keine echte Musik und so. Ne? Also Adorno ist schon auch ein ganz schön der sagt auch sowas wie, wenn man die Treppe runterkommt im Elternhaus und da wird Beethoven gespielt, dann wird man ein guter Mensch. Also Adorno ist so ein sehr bürgerlicher Intellektueller einfach, das muss man schon auch sagen, und das ist auch nicht schlimm, das ist halt die Ecke, aus der er denkt, und vielleicht auch irgendwie so die Grenze des Raumes, den er ausmisst in seinem Denken, und ich glaube, da ist sozusagen diese Verurteilung der Popkultur, finde ich, schießt weit über das Ziel hinaus. Natürlich gibt es eine Vermarktung davon, aber ich finde, dass Pop auch wahnsinnig viele Dinge aufmacht, wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Ich bin großer Fan von den Mitteln und Möglichkeiten dessen, was Pop macht.
Das ist ja auch interessant, wenn ich da kurz vielleicht einsteigen darf, dass ja da so ein altes Bildungsverständnis, ein Bildungsbegriff ja durchklingt letztendlich, ja. Also eben, wenn man immer Humboldt denkt und den Bildungsbegriff, dann ist es ja eben mit sich und in der Welt sein und sich selbst reflektieren, seine eigene Position, ja. Und die kann natürlich nach vorne gehen, also ich kann einen Schritt nach vorne machen, aber es ist nicht für mich, jedenfalls und für Humboldt, so habe ich Humboldt immer verstanden, eben hat nichts mit Lernen zu tun, ja. Also vom nächsten zum anderen Schritt, ja. Sondern da kann man einen Schritt nach vorne zur Seite gehen und wieder nach hinten. Und das heißt ja auch sich bilden, also reflexiv sich bilden, und zwar ständig. Der Bildungsprozess findet überall statt, und er findet in der Populärkultur oder der Popkultur genauso statt, wie wenn ich in eine Oper gehe, sage ich jetzt mal. Also da würde ich sagen, da hat er irgendwie einen eingeengten Begriff gehabt, wo wir sagen würden als Kulturwissenschaftler, ja, das ist alles Kultur, ja, das ist ein weiter Begriff, und natürlich kann man dann nochmal differenzieren. Es gibt Populärkultur, aber es ist nicht, dass ich jetzt hier irgendwie normativ rangehe und sage, naja, das eine ist irgendwie besser als das andere. Also genau, da sind wir definitiv einer Meinung, ja.
Stefanie, du als Kulturwissenschaftlerin, aber als auch als Historikerin, wie viel Popkultur steckt denn in der Geschichtswissenschaft von heute?
Ja, ich würde mal sagen, unglaublich viel. Also ich persönlich finde das auch gut, ja. Also ich hatte gesagt, ich bin eigentlich von Haus aus Archäologin, habe ich vor langer Zeit mal studiert, und kein anderes Fach, ja, mit der Geschichtswissenschaft zusammen, wenn wir alle Epochen nehmen, hat eigentlich so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie die Archäologie und die Geschichtswissenschaften. Das ist eigentlich ein Pfund, das diese Fächer haben in der Wissenschaft und auch im universitären System, in der Öffentlichkeit. Ja, dass das, was wir untersuchen als Historikerinnen, ja, eben für viele unglaublich interessant ist. Die Geschichten, die wir erzählen über die Geschichte, über die Vergangenheit, dass das wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich ein totales Pfund, mit dem man arbeiten kann, weil ich glaube, über die Soziologie wird nicht so viel in der Gesellschaft gesprochen, oder über die Politik oder über die Religionswissenschaft, wie über Geschichte und Archäologie. Und das ist eigentlich was, das wir mitnehmen müssen, und da wird häufig dann natürlich eben von Kolleginnen, aber es beginnt sich auch zu ändern, immer noch etwas die Nase gerümpft, mit der Öffentlichkeit, mit der Gesellschaft oder Populärkulturelles zu behandeln, ist doch alles nur Quatsch, was da gezeigt wird, es stimmt alles nicht mit den historischen Fakten überein, wo ich sagen würde, ja, nein, also das ist eigentlich genau das, was es spannend macht, darüber zu diskutieren und nachzudenken.
Ja. Aber stimmt es nicht schon auch, das, was da in dem Adorno-Zitat, was ich zuletzt angesprochen habe, steckt, dass es durchaus eine Gefahr gibt oder es eine reale Gefahr besteht, wenn so Verwertungslogiken der Unterhaltungsindustrie auf Geschichtsvermittlung trifft, die ja möglichst authentisch, möglichst wahr sein soll? Oder sind wir da eigentlich auch schon beim Problem, was ist authentisch und was ist wahr?
Ja, natürlich. Das würde ich auch sagen, zu mir bei grundlegenden Fragen. Ja, was ist wahr? Natürlich gibt es da einen Clash, sage ich jetzt mal, oder kann es einen geben. Aber mein Punkt wäre einfach nicht irgendwie gleich irgendwie immer da das Schlechte zu sehen oder es negativ zu sehen, sondern erstmal positiv zu sehen und dann irgendwie mir die Produktionen anzugucken, ja, mir genau zu schauen, wie ist da vorgegangen, was steckt da dahinter letztendlich, welche Geschichtserzählung wird gemacht, und dann kommt es immer auf die Perspektive an, bin ich selber Spielerin oder bin ich eben Wissenschaftler, und dann werde ich natürlich aus von der wissenschaftlichen Seite irgendwie ganz anders drauf gucken, als wenn ich jetzt eigentlich mich nur unterhalten will, sage ich jetzt mal. Ja, im Roman lese ich, um unterhalten zu werden und nicht um jetzt irgendwie wissenschaftlich mir das Mittelalter anzueignen, sage ich jetzt mal. Ja, also da habe ich einen ganz anderen Hintergrund. Also ja, von daher bin ich da relativ offen und auch gelassen. Und ich glaube, man kann dann in der Diskussion auch solche Themen immer wieder ansprechen.
Was ist dein Punkt, Max?
Also ich glaube, ich würde mal die These wagen, dass wir mittlerweile auf einen Kanon an Popkultur zurückschauen, um sowas wie Memes zu verstehen, schon allein, braucht man nicht nur ein Wissen um den aktuellen Kontext, man muss auch wissen, manchmal, jetzt diese zwei sind jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es ist schon auch da wichtig, dass man weiß, was ist die Geschichte von Memes, welches Meme kommt woher, wann wurde es das erste Mal benutzt, und dann gibt es sozusagen Meta-Meta-Meta-Memes. Das gleiche gilt, wenn wir, was weiß ich, einen Roman lesen, der sich auf andere Romane bezieht, oder wir hören einen Song, der zitiert dann, was weiß ich, an einer Stelle einen älteren Song. Ne? Ich glaube, darin liegt mittlerweile eine so große Tiefe, dass wir in vielleicht einer Generation anfangen müssen, Popkultur zu studieren, wie wir die alten Griechen oder die Bibel studieren müssen, um Referenzräume zu verstehen. Also nicht, weil sie, also ich will das gar nicht so wie bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich will nur sagen, das wird, um die Kulturproduktion der letzten Jahrzehnte zu verstehen, notwendig sein. Wir werden zu Bibelforschern der Popkultur werden müssen. Und das ist, glaube ich, erstmal der Fall. Und ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, ob man sagt, Kapitalismus ist doof und deswegen finde ich auch die Verwertungslogik des Kapitalismus falsch, ist eine ganz andere Ebene der Kritik als die Frage der Beschreibung dessen, was ist, und des Versuchs, die Gegenwart zu verstehen. Und da führt kein Weg an Popkultur vorbei. Okay. Die andere Seite, und das würde ich nur auch gern noch sagen, ist, dass Pop mittlerweile ja nochmal einen neuen Turn hingelegt hat, und das sieht man vielleicht ganz gut einerseits an der Bezug der identitären Bewegung auf den Film 300, also eine sehr starke verpoppte Art, wie rechte Bewegungen sich mittlerweile organisieren. Man sieht es am Bezug von Steve Bannon auf Darth Vader als dunkle Macht, ja, und man sieht es auch an der Art und Weise, wie Trump sich inszeniert als eine Art Pop Figur, auch er selber ist ja eine Popfigur, aber auch ist ja auch eine Art, irgendwie eine Art satirische irgendwas. Genau wie.
Aber wie er auch teilweise inszeniert wird.
Inszeniert wird, und auch Elon Musk. Also man hat sozusagen eine Situation, in der Pop mittlerweile zu einer Art Anführungsstriche für eine Boshaftigkeit wird, die man mittlerweile wie als der Villain in der Story erzählt, und so, dass sie sich weniger konsequent anfühlt. Also ich habe manchmal das Gefühl, Pop verwischt da auch auf eine Weise Dinge, weil wir die Faszination für das Böse im Pop, also für den Joker oder so, verwechseln mit der Faszination für einen
das
Trump.
Das Böse.
Ja, sowas. Also ich glaube, da hat gerade die Popliteratur leider gerade so eine Art Catch-22 selber geöffnet, indem diese Verpoppung zu einer Art Politik wieder wird. Ja.
Aber vielleicht können wir an der Stelle der Diskussion schon mal feststellen, Popkultur wird sich nicht wegwischen lassen, vor allen Dingen nicht in der Geschichtswissenschaft und in der Geschichtsvermittlung. Ein Punkt, von dem ich weiß, dass er dir auch sehr wichtig ist, ist, dass es demnächst einen Epochenwechsel in der Erinnerungskultur geben wird, nämlich dann, wenn alle ZeitzeugInnen des Holocaust, der Shoah, gestorben sein werden, Futur 2. Inwiefern wird es gerade dann gute Unterhaltungsformate brauchen, um Geschichte weiterzuerzählen, zu vermitteln?
Ja, die wird es auf alle Fälle, jetzt war ich angesprochen, ich hatte gerade kurz.
Ich hatte eigentlich Max angesprochen,
ich kann aber auch
der Land weitergegeben.
Ich wollte nur.
Ja, nein, also es wird definitiv neue, andere Vermittlungsformate geben, sage ich jetzt mal. Und es wird ja auch schon getestet mit diesen Hologrammen. Ich glaube, da war auch mal ein Körperforum da, wobei ich dann nicht wirklich davon überzeugt bin, dass es funktioniert. Also es kann ein Weg sein, aber wir werden uns natürlich auf was anderes einstellen müssen. Also das das, was ich vorhin in meinem Eingangsstatement im Prinzip auch schon angedeutet hat, genau, die Zeit, die Vergangenheit rückt nah an uns heran, mein Eindruck. Und der Zweite Weltkrieg und der Holocaust wird, wenn ich jetzt an die Reenactments denke, ist er da und es wird keine Tabus mehr geben, auch sowas sozusagen zu inszenieren und nachzuspielen. Ja, sage ich jetzt mal. Also da bin ich fest davon überzeugt und darauf wird man sich einstellen müssen und es wird ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein, inwieweit wir sozusagen das treiben wollen oder auch zulassen wollen als Gesellschaft, solche Formen der Geschichtsinszenierung.
Da würde ich gerne nochmal einsteigen, nämlich was deine Erfahrung, dein Wissen ist aus anderen Epochen, die vermittelt werden durch Popkultur oder durch andere Methoden als die, ich sag mal, klassische Geschichtswissenschaft es kennt, also Archive, Dokumente und so weiter. Was hat sich denn da bewährt an Methodik, an vielleicht anderer, belächelter Methodik, die womöglich die Zukunft sein werden?
Du meinst jetzt an Geschichtsvermittlung?
Genau.
Geschichtsvermittlung.
Also wenn wir jetzt an die Antike oder ans Mittelalter denken, gibt es da Formate, die total gut geeignet sind, die Sache an den Menschen zu bringen sozusagen?
Naja, also klar, also das Digitale wird immer mehr eine Rolle spielen, das sehen wir ja jetzt schon. Wir können uns da nicht davon abwenden. Also da wird unglaublich viel passieren. Ja, die KI wird Dinge generieren, wo wir gar nicht wissen, dass dahinter eine KI ist. Also das wird passieren, da werden neue Sachen kommen, die wir noch gar nicht wissen. Wenn ich jetzt so ganz praktisch denke, dann ist natürlich, und je nachdem, welche Epoche ich natürlich habe, macht das vielleicht auch nochmal einen Unterschied. Aber gerade dieses Selbsterleben, glaube ich, ja, und selbst Dinge erfahren, die werden möglich sein über VR oder Augmented Reality, dass ich ins Museum gehe oder jetzt in irgendeine virtuelle Welt und Sachen 3D erlebe. Also ich glaube, das wird ganz stark kommen in den nächsten Jahren und das ist dann im Prinzip die Erweiterung dessen, was heute Personen machen, die Reenactment oder Living History betreiben. Ja, nur dass ich dann eben nicht mehr raus muss, sage ich jetzt mal in Museum-Kontext, sondern in den virtuellen Raum gehe und dort dann eben Geschichte erlebe. Und ich glaube, das wird sowas sein, das in 10, 15 Jahren gang und gäbe ist.
Ich würde gleich nochmal über mögliche geeignete Unterhaltungsformate mit dir sprechen, aber zuerst nochmal auf Beispiele in der Geschichte zurückkommen, die es schon gegeben hat, um die Geschichte zu verhandeln, um sie zu vermitteln. Hier ein Beispiel aus 1979, die Sendung Serie Holocaust. Wer kennt sie aus dem Publikum? Gemischtes Stimmungsbild. Vielleicht liegt es auch am Erscheinungsdatum. 1979 wird sie das erste Mal von der ARD ausgestrahlt. In den USA wurde sie produziert und sie war groundbreaking, kann man glaube ich sagen, für die, die dabei gewesen sind. Ich kann das nur nachvollziehen. Es war das Ding. Es geht um das Schicksal der fiktiven jüdischen Familie Weiß, deren Mitglieder fast alle von den Nationalsozialisten ermordet werden. Entschuldigung für den Spoiler. Die Deutschen werden das erste Mal mit den Taten ihrer Familien konfrontiert in ihren Wohnzimmern, weil, das muss man dazu auch sagen, Aufarbeitung vorher, nun ja, mit Verlaub eher dürftig ausgesehen hat. Das Publikum bekommt mit der Familie Weiß eine Projektionsfläche, Identifikationsfiguren, um das Ausmaß des Nazi-Terrors zu begreifen. Damit erreicht die Serie damals über 10 Millionen Menschen vor den Fernsehern und entfacht eben eine hitzige erinnerungskulturelle Debatte. Nazis, das ist kein Scherz, das ist die Realität, sprengen damals Sendemasten, um die Ausstrahlung zu verhindern. Und der Spiegel titelt Folgendes: Der Judenmord bewegt die Deutschen. Auch das ist kein Witz. Aus heutiger Perspektive will man schreien, ach ja, doch so früh nach über 30 Jahren hat man es dann doch gecheckt. Und Kritiker stellen in Frage, ob ein so ungeheuerliches Verbrechen wie der Holocaust überhaupt im Fernsehen adäquat dargestellt werden kann. In einem Unterhaltungsformat wie einer Serie, die eben, egal welches Sujet sie verhandelt, immer vereinfachen, emotionalisieren und womöglich auch banalisieren muss, um das, was sie verkauft, besser vermarkten zu können. Max, was ist dran an der Kritik? War Holocaust ein gelungenes Beispiel von Histotainment?
Ja, gemessen woran, ne? Also gemessen daran, dass es, in Deutschland so eine Art von Reaktion ausgelöst hat, war es sicher ein Erfolg. So wie Schindlers Liste ein Erfolg gewesen ist, wenn Millie Kiak mit ihrer Familie ins Kino geht und dann weint um Familie Friedmann. Also ich finde sozusagen, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man daraus machen will am Ende. Du hast ja schon auf ein paar Punkte hingewiesen. Ich glaube, die Diskussion, die da geführt wurde, die wir ja bis heute führen, ist die Frage nach der Fiktionalisierung von solchen Ereignissen. Und das hängt hier ja miteinander zusammen. Die Fiktionalisierung ermöglicht es den Leuten, ein Verhältnis dazu herzustellen, was sie erstmal aus der Verantwortung entlässt, um dann wiederum ein Verhältnis neu bauen zu können. Das ist ja, eine Doku heißt immer, ihr seid mit impliziert und eure Eltern. So ein Movie aus den USA lässt einem erstmal eine Möglichkeit, darauf zu schauen. Und das, glaube ich, was, das sehen wir bis heute, diese Art von Fiktionalisierung als Entlastung. Gleichzeitig gibt es ja, und das Wort hast du eben schon benutzt, Authentizität als Bedürfnis. Also die Epochenschwelle ist ja auch eine, in der Dinge, die wir gemeinsam vermutlich irgendwann mal in unserer Schulzeit erlebt haben, also dass jemand kommt, die den Ärmel hochrollt und die Nummer zeigt, die auf die Haut geschrieben worden ist, das wird es nicht mehr geben. Und damit verbunden ist natürlich die körperliche Beweis, dass da was stattgefunden hat. Und in dem Moment, wo diese Menschen tot sind, in dem Moment stellt sich die Frage, wie jetzt Authentizität erzeugt wird, wenn man so will. Oder anders gesagt, welchen Effekt diese Authentizität eigentlich für die Glaubwürdigkeit gehabt hat.
Und springt in diese Lücke womöglich die Fiktion? Also was kann Fiktion vielleicht erzählen, was dann die Geschichte nicht mehr erzählen kann oder die Geschichtswissenschaft in der Form nicht erzählen kann?
Also was da nicht reinspringt, ist das Archiv. Und das hat da, also es sind sozusagen die geschichtswissenschaftlichen Archive oder die Archive in den Städten oder so. Warum? Weil in den Archiven natürlich nur ganz bestimmte Dinge abgelagert sind. Da sind nicht die Geschichten des Verrats und der Enteignung, also der Aneignung und der sozusagen privaten kleinen Mitläuferschaft und so abgelagert. Warum nicht? Weil Leute diese Geschichten nicht dokumentieren wollten. Die haben die für sich behalten. In den allermeisten Fällen. Das heißt, die Archive lügen auf eine Weise oder sie erzählen nicht die ganze Wahrheit, was eigentlich so ähnlich ist. Und die Frage ist, wie gehen wir mit den Lücken der Archive um? Übrigens ein Problem, was wir mit Zeitzeuginnen insgesamt ja auch haben. Ein Zeitzeuge vermittelt einem eine Sache ganz fundamental und das ist, dass er oder sie überlebt hat. Und das ist ein Versprechen, was wir im ZeitzeugInnen-Begegnung direkt mitbekommen, was nicht der sozusagen Realität entspricht, wie sie in den allermeisten Fällen stattgefunden hat. Das sind nämlich die allermeisten, die Shoah nicht überlebt haben. Und deren Stimmen sind weitaus unerträglicher als die Stimmen der Zeitzeuginnen. Und übrigens auch, um noch eine letzte Schleife zu drehen, gilt sowas wie auch für das Tagebuch der Anne Frank. Auch Anne Franks Tagebuch endet ja vor dem Verrat. Und natürlich kann Anne Frank dann in ihrem Tagebuch schreiben, ich glaube, immer noch an das Gute im Menschen, einen Satz, den die Herausgeber der ersten Ausgabe bei Fischer in Deutschland so toll fanden, dass sie ihn auf die Rückseite gedruckt haben. Anne Frank, die verfolgte Jüdin, die immer noch ans Gute im Menschen glaubt. Das ist die Story, die Deutsche hören wollen. Und die übrigens auch die Welt hören will. Ne? Trotz allem, trotz unserer unterlassenen Hilfeleistungen, immer noch hat sie ans Gute in der Welt geglaubt. Und die Frage ist, was hätte uns die Anne Frank erzählt nach dem Verrat? Ne, die Anne Frank in Bergen-Belsen, was hätte die uns erzählt? Was erzählen uns die Toten? Und dafür brauchen wir, glaube ich, Fiktion.
Und da hast du ja auch selber schon sozusagen den Fuß reingesetzt, selber fiktive Texte erstellt, um vielleicht die Geschichte auch nochmal anders zu erzählen. Zum Beispiel mit der Oper Ein Ermordeter in Warschau, angelehnt an Schönbergs Überlebende aus Warschau, in dem die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto thematisiert wird. Was war dir an dem Stück besonders wichtig zu zeigen oder was hast du da gezeigt, was vielleicht in der klassischen Geschichtswissenschaft keinen Platz hat?
Also um auch da wieder noch einen Schritt weiter, also das war dieses Jahr Ein Ermordeter aus Warschau, das war ein Libretto, was ich für eine Neukomposition geschrieben hatte, es gab vor 2 Jahren im Jüdischen Museum Frankfurt am Main eine Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache. Und jüdische Rache ist ja ein Thema, was sowohl eine antisemitische Zuschreibung ist, aber natürlich haben Juden, Jüdinnen ihre Verfolgung nicht einfach passiv hingenommen, sondern die haben darauf reagiert. Und die haben darauf reagiert häufig in der umfassenden Machtlosigkeit, in der sich Juden, Jüdinnen die allermeiste Zeit in der europäischen Geschichte befunden haben, indem sie Fiktion erzeugt haben. Ja, Fluchgebete, Gegenerzählungen, Gedichte, alles so Dinge, die wir von der Bibel bis in die Gegenwart uns angeschaut haben, als Möglichkeit in der Popliteratur oder in der Popkultur und mit den Mitteln der Popkultur Rache zu nehmen. Das, glaube ich, ist eine Dimension, die auch auf den Tisch muss, dass es sozusagen ein großes Empowerment-Potenzial gibt in der Grassroots-Haftigkeit von Memes oder von Widerständigkeit. So, und Ein Ermordeter aus Warschau ist ein Text, da ging es mir vor allem um genau das, was ich gerade schon skizziert habe, um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Schönberg direkt nach 45 ist das erste, die erste Komposition aus klassischer Musik, also neue Musik, aber klassische, irgendwie noch so ernsthafte Musik, sagt man, die sich mit der Shoah befasst. Und das Interessante ist, dass Schönberg da ein Libretto angeboten bekommt, nämlich Hirsch Glicks, sage niemals, du gehst nun den letzten Weg. Das ist eine Partisanenhymne. Und die Tantieme sind aber zu teuer. Und Schönberg entscheidet sich selbst, einen Text zu schreiben. Das ist kein Augenzeugenbericht. Es tut aber so, als wäre es einer. Ja, der Überlebende aus Warschau, das ist eine Person, die schildert, wie die Juden aufgereiht werden und dann abtransportiert. Und er überlebt in so einer Kanalisation und guckt hoch. Und es bleibt aber in der Fiktion immer noch der Bericht eines Überlebenden. Und zwar auch zur Authentifizierung der Erfahrung. Und die Frage war für mich auch, was würde es bedeuten, heute im Jahr 2024, kurz vor dieser Schwelle, eine Geschichte zu erzählen, die an einem Punkt stattfindet, an dem sowohl die Überlebenden als auch die Toten tot sind. Und was würde es heißen, sozusagen den Ermordeten von Warschau nicht sprechen zu lassen? Das ist nicht das, was ich wollte, aber die Frage aufzuwerfen, was es heißen würde, auch vom Tod von den Toten zu erzählen und nicht nur von dem, was sozusagen unsere Ohren als Lebendiges erreicht.
Ganz schön scharfe Kritik zwischendurch, die Archive lügen. Wie kommt es bei dir als Geschichtswissenschaftlerin an, als Historikerin, wenn Max sagt, die Archive lügen? Hat er damit einen Punkt?
Definitiv hat er einen Punkt. Also ich meine, es ist ja klar, dass wir in der Geschichtswissenschaft Lücken haben, ja, und selbst in der heutigen Zeit, wenn irgendwie in 100 Jahren Menschen auf die 2000er Jahre zurückgucken, werden Lücken sein in der historischen oder in der Quellenüberlieferung, sage ich jetzt mal, ja, E-Mails, die nicht mehr da sind, die nicht gespeichert wurden, ja, so, also wir haben immer Lücken, ja, und die lassen ja einen gewissen Spielraum, sage ich jetzt auch mal, Dinge zu imaginieren, oder die machen ja auch das, was wir tun als Historikerinnen, eben auch so spannend. Okay, da muss ich was finden, eine Lücke füllen mit einer Geschichte, die plausibel ist, die zu meinen Quellen passt. Und das ist so. Also das würde ja gar keinen Spaß machen, wenn ich irgendwie alles vorliegen hätte. Dann habe ich ja quasi alles vor mir liegen und die Epochen quasi da und muss dann nicht mehr irgendwie groß forschen. Sondern es geht ja darum, letztendlich eine Rekonstruktion einerseits zu machen, und gleichzeitig ist es immer eine Konstruktion, die ich mache, ja, weil ich nur eine gewisse Quellenüberlieferung habe und gleichzeitig natürlich auch immer mich als Menschen mit reinbringen in die Geschichte, auch als Historikerin. Ja, schreibe ich ja nicht nur irgendwie, versuche so objektiv zu sein, wie es geht, ja, na klar, aber ich bringe natürlich auch immer mich mit rein, ja, weil habe ich diese Quelle, habe ich jene recherchiert, habe ich das noch zur Kenntnis genommen und so weiter, und dann schreibe ich eine Geschichte und ein Kollege wird sie vielleicht ganz anders schreiben mit denselben Quellen, weil der einen ganz anderen Background hat, weil er eine andere Fragestellung an die Quellen hat und so weiter und so fort. Also ich sag mal, das ist, da stimme ich Max total zu, und ich muss ja auch denken, eben gerade in der Archäologie, ja, wir haben ja überhaupt keine Schriftquellen in der Archäologie, ich habe nur materielle Kultur. Und ich würde sagen, auch als Archäologin bin ich Historikerin. Ich versuche ja, die Vergangenheit zu verstehen, zu rekonstruieren, sie dann auch zu vermitteln an Sie alle hier, so sage ich jetzt mal, und eine Geschichte zu erzählen über die Menschen damals, wie haben sie gelebt. Und dazu habe ich halt einen bestimmten Quellenfundus, den ich nutzen kann. Ja, und der ist in der Archäologie extrem lückenhaft, ja, weil ich keine Schriftkultur habe, wenn ich hier zur Eisenzeit Mitteleuropas forsche. Ja, und dann muss ich mir natürlich, ja, überlegen, woher kann ich vielleicht sonst noch Ideen bekommen, kann ich Analogien bilden? Gibt es Gesellschaften, die vielleicht im 19. oder 20. Jahrhundert noch gelebt haben, die vielleicht ähnlich gelebt haben wie die Kelten in der frührömischen Eisenzeit, sage ich jetzt mal? Gibt es da irgendwie Parallelen, die ich vielleicht ziehen kann und mir Anleihen irgendwie aus traditionell lebenden Gesellschaften holen, um dann eine Interpretation zu machen? Also versuche ich diese Lücke eben zu füllen, ja, nicht nur mit Imagination alleine, sondern eben natürlich mit Anleihen entweder aus anderen historischen Epochen oder eben aus der ethnografischen Forschung zum Beispiel. Ja? Und da versuche ich, diese Lücken dann zu füllen. Und die habe ich und die werde ich immer haben.
Also einen zweiten Punkt, den wir jetzt feststellen können, Popkultur kann Grenzen der Geschichtswissenschaft sprengen, sollte sie vielleicht auch da, wo Schwächen der Geschichtswissenschaft offenbar werden. Gucken wir uns noch ein Beispiel an und fragen uns dann, ist es gelungen, ist das ein positives Beispiel, ist es ein negatives Beispiel oder irgendwas in between? So. Hier sehen wir ein Museum. Daran ist erstmal alles normal. Es ist digital aufgestellt. Das kann man vielleicht auch am Pixel sehen. Und hier sehen wir schon Bilder von ermordeten Menschen im Holocaust mit Erklärtafeln, mit biografischen Auszügen, mit Oral History Elementen. Und dieses Museum nennt sich Voices of the Forgotten und es ist nicht irgendwo im luftleeren Raum zu beobachten, zu besichtigen. Man kann durch diese langen Hallen nicht einfach auf einer Internetseite, also kann man auch lang spazieren, sondern es ist installiert, dieses Museum, in Fortnite, wahrscheinlich eins der erfolgreichsten Online-Games weltweit. Im Battle-Royale-Modus geht es, ganz stark verkürzt, darum, als letzter einer Gruppe Spielender zu überleben. Es wird also gelootet, geshootet und versteckt, soweit so normal, zumindest im Gaming-Kontext. Jetzt hat man aber eben kein Gaming-Kontext Material da im klassischen Sinne, sondern es steht plötzlich vor einem Holocaust-Museum, kann sich also mit Geschichte auseinandersetzen in diesem Shooter-Game. Und über 1 Million Menschen haben das getan, haben sich diese Spielerweiterung heruntergeladen. Und der Macher, Luc Bernard, hat damit auch initiiert, dass mehr Menschen Zugang haben, zum Beispiel zu einem Holocaust-Museum, weil das ja nicht immer nebenan in dem Ort, wo ich wohne, steht. Das ist ihm wohl gelungen, wenn wir eben sagen, über 1 Million Menschen haben das gespielt. Und trotzdem frage ich mich, ist es vielleicht auch ein bisschen despektierlich, in einem Shooter-Game so ein Museum aufzustellen? Oder ist es gerade besonders gelungen, weil es neue Zielgruppen erreicht, weil es neue Formen der Geschichtsvermittlung aufgreift. Was ist eure Meinung dazu, Max?
Ich saß vor einer ganzen Weile mal auf dem Panel nach einem Stück von Georges Tabori, das heißt Mein Kampf. Und Georges Tabori war ein jüdischer Regisseur, der in Österreich und BRD sehr viel gearbeitet hat damals. Und Mein Kampf ist die Geschichte, fiktional natürlich, von zwei Juden, die in einem Männerwohnheim in Wien auf den jungen Adolf Hitler treffen und den coachen, würde man jetzt sagen, darin Reden zu halten. Und sozusagen der ganze Witz besteht natürlich darin, dass die quasi diesem verlorenen A. Hitler helfen dabei, das zu machen. Und es ist ein albernes Stück und ist auch ein bisschen schräg irgendwie. Und danach wurde ich gefragt, oder war das Thema von dem Panel davon über Auschwitz lachen? Und ich finde, die Frage ist eine ähnliche. Ich würde sagen, ja, also die Frage ist, ja klar, man kann damit alles machen. Ich glaube, diese Idee der Heiligung von Erinnerungen, also vielleicht als Kontrast, man liest Celans Todesfuge und stellt auch noch die Kühlschränke aus, damit nichts brummt. So. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich kann damit nichts anfangen und es ist auch nicht, wie ich in meiner eigenen Familie die Erinnerung an Gewalt erlebt habe. Das war nie eine, also es ergibt wenig Sinn daraus, sowas Religiöses zu machen. Ich kann auch nicht so viel anfangen davon, dass man zum Beispiel in der Synagoge in München erst an den Namen der Ermordeten vorbeigeht, bevor man beten darf und solche. Ich halte davon nicht so viel, von dieser Ähnlichkeit von Erinnerung und Religion. Ich glaube, Erinnerung muss lebendig sein oder sie geht verloren und ich glaube, tendenziell in meiner Vorstellung, das ist schon möglich. Das Problem liegt eher in den Nutzern als in der Frage, ob das prinzipiell geht. Die Frage ist, was unterscheidet einen jüdischen Witz und einen Judenwitz? was unterscheidet ein Ballerspiel, was auch Inhalte vermittelt, von einem Spiel, was die Shoah relativiert? Und das ist was, das findet in den Chats von Fortnite statt. Das findet in der Art und Weise, wie in Fortnite dann die Funktion genutzt wird, irgendwas ranzusprayen an die Wand oder so. Und ich finde, das ist was, das ist vielleicht dann näher dran an der Art und Weise, wie das Holocaust-Mahnmal in Berlin mal gedacht war. Nämlich als ein Ort, an dem alle Spuren hinterlassen werden können, wenn Sie sich erinnern. Peter Eisenman, der das entworfen hat, hat damals gesagt, es soll so lebendig sein, dass die Berliner Stadtgesellschaft und alle, die hier vorbeikommen, sich einschreiben. Und das hat der Deutsche Bundestag nicht ertragen können. Wir alle wissen vermutlich auch warum, aus guten Gründen. Und hat die dann imprägnieren lassen von Degussa, was eine Firma ist, die während der Nazizeit Zwangsarbeit eingesetzt hat. Das heißt, wir haben hier eine Überschreibung auch schon wieder dieser Idee, die Nutzer sichtbar zu machen, auch in ihrer Problematik, versus das literally zu imprägnieren von einer Firma, die wiederum aber nicht imprägniert ist. So, also ich glaube, ich habe jetzt nur den Knoten ein bisschen verknoteter gemacht, aber so sehe ich es.
Im besten Falle regt die Veranstaltung ja zum Nach- und Weiterdenken an. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Publikum schauen, was in solchen popkulturellen Formaten, glaube ich, auch ein zentraler Punkt ist als Akteur. Welche Rolle spielt es denn, wenn wir jetzt, egal ob jetzt bei Reenactments, da ist man direkt dabei, ob jetzt bei Spielen, ob bei Songs, die ob in Büchern, in Filmen, das ist ja eine reziproke Angelegenheit, die nicht Usus ist in der Geschichtswissenschaft, so wie ich sie mal gelernt habe im Geschichtsunterricht. Das ist kein Frontalunterricht, sondern das beruht auf Gegenseitigkeit. Welche Rolle hat das Publikum in der popkulturellen Geschichtsvermittlung?
Naja, es hat eine große Rolle, sage ich jetzt mal natürlich. Also wenn ich jetzt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen auch, also ich bin nicht Gamerin und kenne mich überhaupt nicht aus, aber Fortnite natürlich vom Namen her. Genau, ich fand es jetzt tatsächlich interessant, das jetzt mal zu sehen und ja, und das jetzt als Ballerspiel irgendwie im Hintergrund dieses Museum zu nehmen, ist irgendwie ein bisschen befremdlich, aber natürlich kann so eine Irritation ja dann auch wieder, sage ich jetzt mal, vielleicht anregen. Das möchte ich gar nicht absprechen. Also das ist vielleicht auch der Hintergrund von diesen Spielen, sage ich jetzt mal, tatsächlich zu irritieren und Dinge zu wagen, die man als Historikerin eben vielleicht nicht machen kann oder nicht machen würde, sage ich jetzt mal. Also von daher ist es von Produzentenseite aus nachvollziehbar, dass solche Themen aufgegriffen werden, um da vielleicht auch Dinge reinzubringen in die Debatte, die vielleicht so nicht sind. Gleichzeitig haben natürlich die Spielerinnen da, können das wiederum selbst gestalten, wie Max gesagt hat. Die schreiben sich da ein, bringen sich da ein, überschreiben Dinge. Und die Frage ist dann, da bräuchte man jetzt eigentlich einen Psychologen, was passiert dann eigentlich, wenn man sowas spielt, ja, und welche Geschichtskonstruktionen bilden sich in den Köpfen der Menschen? Was bleibt am Ende hängen? Da können wir als Historikerin natürlich relativ wenig sagen, aber das wäre so ein Beispiel, wo man mal gucken müsste, welche Wirkung tatsächlich dann auch solche Spiele auf die Akteure selbst haben. Ja, also ich glaube, es kann zu einer Irritation führen, aber da müsste man eigentlich nochmal genau hingucken.
Ja, seid ihr denn für diese Irritation und vielleicht auch für diese Verfügbarmachung von Geschichte für eine breitere Masse bereit, Abstriche zu machen, was Wahrheit angeht, was auch das angeht, was das Publikum schlussendlich damit macht? Damit kann ja auch Schindluder getrieben werden. Oder vielleicht auch wissenschaftliche Abstriche zu machen, dass eben nicht alles ganz so akkurat ist, wie wenn es jetzt in einem Paper veröffentlicht werden würde. Was seid ihr da bereit? Oder vielleicht auch moralische Abstriche, ne? Dass das alles ein bisschen despektierlich wirkt, in dem Setting das aufzubauen. Seid ihr dazu bereit, Abstriche zu machen im Sinne der popkulturellen Geschichtsvermittlung?
Also ich finde, so eine Diskussion setzt ja implizit voraus, dass es sowas wie eine nicht abgestrichene Vermittlung gibt. Das ist ja Unsinn, ne? Also wir haben ja gerade schon angefangen, über Holocaust als Serie zu sprechen. Von Anfang an war die Vermittlung lückenhaft und findet übrigens auch so statt, dass sie nicht so sehr wehtut. Und das ist was, was eine Gesellschaft für sich selbst organisiert. Und zwar die Dominanzgruppe in der Gesellschaft, die ganz bestimmte Storys erzählen will. Und zwar zum Beispiel die eigene Wiedergutwerdung. Der Grund, warum in Deutschland Holocaust-Erinnerung so zentral geworden ist, ist, weil dieses Land einmalig in der Welt eine Möglichkeit gefunden hat, die eigene Gewalt- und Aggressionsgeschichte in der Erinnerungsarbeit zu einer Quelle für eine neue nationale Aufwertung zu finden. Das ist der Grund, warum Erinnerungskultur so gut funktioniert, doch nicht aus der Überzeugung, dass es gut ist, das zu machen.
Und sie selbst zu konstruieren, ne?
Ja, es ist eine Selbstkonstruktion, die durch sozusagen die dunkle Materie Shoah benutzt, um daraus die Energie zu gewinnen für eine neue nationale Selbsterzählung. Das ist jetzt das zentrale Argument von Michael Bodemanns Gedächtnistheater. Das ist ein Argument, dem ich ziemlich klar folgen würde und was wir vor Augen haben, wenn wir bei der WM 2006 die Deutschlandfahnen wieder rausholen und sagen, endlich dürfen wir wieder, weil wir so gut erinnert haben. Das sozusagen ist der Bogen, den wir da erzählt bekommen haben, den wir uns selber erzählen. Und dann, das ist auch Pop irgendwie. Und dann zu sagen, aber das geht gar nicht. Ich sehe einfach nicht, wie sozusagen die eigene Beschäftigung ernsthafter wäre als das.
Wollen wir uns noch das nächste Beispiel angucken?
Gerne. Ja, ich liebe dieses Beispiel. Ja, sehr gut. Das ist super.
Shoot. Vielleicht erklären wir nochmal, was wir hier sehen. Einmal Eva Stories von 2019. Ein Instagram-Profil, was auf einer wahren Biografie eines jüdischen Mädchens beruht.
Und aus Ungarn. Ne?
Ja, aus,
ja.
Aus, ja.
Ja, ja, egal.
Das erste Mal sozusagen auf Instagram relativ nahbar die Geschichte dieses Mädchens erzählen soll, die auch deportiert wird und dann unter den Nazis ermordet wird. Und dann hat sich Deutschland natürlich gedacht, machen wir auch nur anlässlich des 100. Geburtstags der Sophie Scholl, Weiße Rose, Widerstand, auch da, welcher Widerstand wird erzählt? Der bürgerliche, weiße, deutsche Widerstand. Und da wird eben vom Geburtstag Sophie Scholls bis auch die Weiße Rose aufgeflogen wird, die Geschichte erzählt. Ob sie akkurat erzählt wird, sei mal dahingestellt. Aber auch hier spielt ja eine Rolle, wer erzählt Geschichte, wer setzt Narrative. Und jetzt du, Max.
Ja, und wessen Geschichte wird, danke. Wessen, ich habe es auch in meinem Buch, deswegen, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt.
Weiß.
I love it. Also daran lässt sich so viel zeigen. Und eins davon ist, Sophie Scholl ist ja nicht Eva. Ne, das ist eine nicht-jüdische deutsche Widerstandskämpferin. Das allein finde ich schon mal erstmal interessant. Man kopiert diese israelische Initiative, macht sie aber deutsch. Das finde ich schon erstmal interessant. Erster Punkt. Zweitens, hätten Sie die Mediathek zu dieser Zeit gesehen, wo die Sophie Scholl-Geschichte nochmal erzählt wird, hätten Sie auch gesehen, dass Sophie Scholl wirklich bis ins Detail der Fotos zu einer deutschen Anne Frank stilisiert wird. Es gibt hier ein Bedürfnis nach ganz bestimmten Widerstandsfiguren und es sind keine Kommunisten und es sind auch keine Juden. Wir wollen bestimmte Widerstandsfiguren, auch welche, die uns eine Story erzählen, die wir ertragen können. Und die ist, naja, wenn man Widerstand geleistet hat, musste man mit dem Leben bezahlen. Und so einen Mut kann man nun wirklich nicht von allen erwarten. Das sozusagen ist die Story, die einen gleichzeitig entlastet und erschüttert und damit irgendwie so einen Abstand erzeugt. Ich finde aber auch interessant, und das ist, glaube ich, so eine Art Nebentrack, aber ich will es einmal gesagt haben, wir haben ja während der Pandemie erlebt diesen Satz, ich fühle mich hier wie Sophie Scholl. Vielleicht erinnert ihr euch, das war in Kassel. Jana aus Kassel sagte also, ne, das war im Rahmen von diesen ganzen David Stern ungeimpft, diese Geschichten, was ja übrigens Streeck, der jetzt CDU-Kandidat ist, auch nochmal wiederholt hat. Also das ist wie, die Ungeimpften wurden behandelt wie die Juden im Mittelalter. Hat er so nicht gemeint, aber hat er so gesagt. Und die Frage, die da ja auftaucht, ist dieses, ich fühle mich hier wie Sophie Scholl, ist es, da hat man ja gesagt, so, das ist Geschichtsklitterung, die versteht nichts. Was, wenn sie sehr genau versteht? Was, wenn das, was hier passiert, gar nicht eine Verwirrung ist, sondern eine Sache, die auch ich wirklich nicht gut auseinanderhalten kann im Raufschauen, nämlich wir lesen ja Anne Frank oder schauen uns Sophie Scholl an, um eine Art Empathie zu empfinden. Wir sagen ja, wir vermitteln das in der Schule dafür, dass wir als junge Menschen sehen, oh, ein anderer junger Mensch, dem ging es so und so, das können wir ja nicht wollen, deswegen nie wieder Faschismus. Das ist so ein bisschen die Idealvorstellung der Didaktik dahinter. Aber was unterscheidet diese Art von Idealvorstellung von Identifikation? Was unterscheidet Empathie von Identifikation? Was unterscheidet davon, sich das anzugucken und zu sagen, wir als Deutsche haben Anne Frank das angetan, von ich bin Anne Frank? Das, glaube ich, ist das, was hier passiert bei Sophie Scholl, dass die Jana aus Kassel sich hinstellt und sagt, und ich bin jetzt hier das Opfer. Und das nicht zu unterscheiden ist, glaube ich, oder das nicht vielleicht auch nicht unterscheiden zu können in der Geschichtsarbeit, wenn man Empathie erzeugen will, ist ein großes Problem, was schon seit Jahrzehnten in der Soziologie als Opferidentifikation von deutscher Seite also bearbeitet und nachgewiesen wird, dass es eine zunehmende Verschiebung des deutschen Erinnerungsdiskurses in den Familien nicht auf staatlicher Ebene, in den Familien gibt, auf Opfer und Helden erzählt.
Also eher ein misslungenes Beispiel.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also ein misslungenes Beispiel, aber wegen der RezipientInnen. Ich bin nicht dagegen, dass auf Instagram so eine Art von Arbeit gemacht wird, aber es ordnet sich natürlich in einen bestimmten ideologischen Raum ein.
Aber auch wegen der Machart. Also die Rezipienten reagieren natürlich, ja. Man kann auch nicht alles kontrollieren, wie Menschen, die sich das anschauen werden, darauf reagieren. Aber die Machart alleine führt ja durchaus auch schon, gibt einige Wege vor und vielleicht einige besser, breiter als andere.
Ja, also ich kann Max nur zustimmen. Also das ist natürlich eine positive Geschichte, die mit Sophie Scholl dann auch geschrieben wird, mit der man sich leicht identifizieren kann und natürlich auch gerne möchte, sage ich jetzt mal. Ja.
Wer erzählt denn sonst in Geschichtsformaten, in popkulturellen, mit denen du dich auch beschäftigst, Geschichte? Ist da auch so eine ähnliche Schieflage, würde ich sagen, zu beobachten?
Guido Knopp
natürlich, ja gut, das kennen vielleicht viele hier im Publikum auch nicht mehr, mit dem bin ich aufgewachsen. Ich meine, das hat ja damals auch für viel Aufsehen auch in der Geschichtswissenschaft gesorgt. Ich erinnere mich dann noch an Vorträge von Kolleginnen, die von Geschichtspornografie gesprochen haben im Zusammenhang mit Guido Knopp. Ja, also das ist natürlich ein so ein Medium Dokumentation, klar. Ja, wobei ich auch immer denke, wir müssen natürlich auch aufs Publikum gucken. Mit so einer Dokumentation holt man ja vielleicht auch niemand mehr ab. Und da ist natürlich TikTok oder Instagram, auch wenn ich nicht auf Social Media bin, natürlich etwas, wo man viele, auch junge Menschen erreicht. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz wichtig, die mitzunehmen. Also die dürfen nicht vergessen werden. Und da habe ich manchmal schon so den Eindruck irgendwie, dass da vielleicht Schule oder auch in der Geschichtslehrerinnenausbildung zu wenig passiert und das auch überhaupt nicht wahrgenommen wird. Was passiert eigentlich auf diesen Medien tatsächlich? Was für Geschichtsbilder werden dort verbreitet? Ja, oder auch Ideologien? Und dazu muss ich natürlich wissen, wie das Medium funktioniert. Ich muss es verstehen und muss dann eben vielleicht auch Dinge einordnen mit den Schülerinnen und Schülern im Geschichtsunterricht und auch Dinge einüben. Ja, Medienbildung ist da sicherlich ganz wichtig, auch im historischen Kontext. Und das sind so Beispiele, glaube ich, die da super toll wären, wenn die natürlich auch irgendwann im Geschichtsstudium dann wieder landen, ja, dass wir darüber sprechen. Also gibt auch schon Publikationen darüber, tatsächlich Sammelbände, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und wenn das dann wieder einsickert, ja, in die Schule und dann dort mitgenommen wird und darüber reflektiert wird, über solche Formate.
Aber wir haben vorhin gesagt, die Archive lügen. Und wenn aber immer nur die gleichen Menschen die Geschichte erzählen über ihre Archive, dann lügt ja irgendwann auch die Geschichte. Oder? Also das finde ich ist ja ein Problem, was sich da bei Ich bin Sophie Scholl, was wahrscheinlich sich eine Redaktion, die, jetzt kann man mutmaßen, wie divers die aufgestellt war, aber die wahrscheinlich einen sehr, sehr deutsch gelernten erinnerungskulturellen Blick auf Sophie Scholl hat, die das konzipiert haben, wahrscheinlich mit dem besten Wissen und Gewissen. Aber es verkürzt doch den Blick auf die Geschichte und bietet eben diese Räume, um sich mit Sophie Scholl zu identifizieren, als sich zu hinterfragen, welche Mechanismen haben eigentlich das möglich gemacht, was Sophie Scholl am Ende das Leben gekostet hat und viele andere Menschen auch. Und bin ich vielleicht Teil davon, wenn ich sage, ungeimpft Judenstern, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl.
Also ich hatte dich auch vorhin so verstanden, dass natürlich wir immer aus der, ich würde zwei Begriffe benutzen, einmal Vergangenheit und Geschichte. Vergangenheit ist die Masse an allem, was hinter uns liegt. Geschichte ist die Dinge, die wir auswählen, um was zu erzählen. Und das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, wer es erzählt. Und in dem Sinne kann man sagen, auch immer unvollständig. Ich glaube, mein Punkt wäre darüber hinaus noch zu sagen, es gibt auch eine Art Machtwirkung in dieser Erzählung und die hat was mit den Bedürfnissen zu tun, mit die ich herantrage an eine Erzählung, also was will ich eigentlich erzählen und warum, was ist die Dramaturgie der Erzählung, die ich anbiete, und da hat jedes Museum und jeder Film und jedes Geschichtsbuch eine eigene Dramaturgie. Will ich erzählen, wie die Deutschen am Ende doch in der Demokratie angekommen sind? Will ich erzählen, wie am Ende der Staat Israel gegründet wurde? Will ich erzählen, wie das Judentum durch die Shoah kaputt gegangen ist? Es sind völlig unterschiedliche Erzählungen, die ich dann, auch Dinge, die ich auswählen werde, um zu erzählen, ne? Und das ist alles erstmal, wenn man das offenlegt, gute Arbeit. Das kann man machen, wenn man es offenlegt. Interessant wird die Machtwirkung da, wo bestimmte Dramaturgien und bestimmte Erzählungen sich fast schon selbstverständlich immer wieder durchsetzen. Und das sehen wir in Bezug auf die deutsche Erinnerungskultur schon, wenn wir uns die Reden anschauen, die zum 9. November und 27. Januar gehalten werden, oder wenn wir uns Filme anschauen, die im Öffentlich-Rechtlichen laufen, oder halt so eine Aktion wie Ich bin Sophie Scholl. Da geht es um eine ganz bestimmte Dramaturgie der deutschen Wiedergutwerdung. Und die ist nicht selbstverständlich, weil in Deutschland ja nicht nur Deutsche mit Bedürfnis nach Wiedergutwerdung leben, sondern auch Opfer nachkommen. Und deren Erzählung taucht nicht auf. Das ist sozusagen das, und deren Erzählung der Geschichte, ne? Also ich glaube, die Frage, also man müsste ja aus einer jüdischen oder einer postmigrantischen GastarbeiterInnen oder einer schwarzen deutschen Perspektive sagen, die Nachkriegsgeschichte, die ist keine Erfolgsgeschichte. Das ist eine Geschichte des permanenten Zurückdrängens der Kontinuitäten rechter Gewalt. Würde man so den Mauerfall 89-90 und die folgenden Jahre erzählen, dann wäre von der jubilanten Erzählung der erfolgreichen deutschen Wiedervereinigung nicht mehr viel übrig. Und da müsste man jetzt wirklich sagen, vielleicht können die uns viel besser erklären, warum die AfD gerade bei 20% ist. Eine Partei, die es der erinnerungskulturellen Selbsterzählung dieses Teils, dieses dominanten Teils der Gesellschaft nach eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Weil haben wir das nicht erfolgreich überwunden? War das nicht der Grund, warum wir uns die Fahnen gegönnt haben? War das nicht der Grund, warum wir Zeitenwende gesagt haben? War das nicht der Grund, warum wir Wiedervereinigung gesagt haben? War das nicht die Grundlage, auf der diese gesamte Normalisierungsnummer läuft? Ja, und ich glaube, das sozusagen, mir geht es darum, dass eine plurale Perspektive ein Bewusstsein um die Beschränktheit und die sozusagen Hegemonialität bestimmter Bedürfnisse in der Erzählung beinhaltet. Nicht, dass die dominante deutsche Seite das jetzt anders erzählt, das halte ich für unrealistisch, man befriedigt sein eigenes Bedürfnis, so ist es nun mal, aber dass andere auch mit erzählen oder ihre eigenen Räume zum Erzählen haben,
aber das wäre, glaube ich, das Ziel. Aber beobachtest du da gerade eine Diversifizierung, weil wir haben nur noch ganz wenige Minuten,
ach so.
Aber ich würde am liebsten noch eine weitere Stunde reden, aber wir reden ja gleich noch eine halbe Stunde mit euch, mit Ihnen, weil das habe ich mich schon auch gefragt, ich beobachte gerade eine Popkulturalisierung von rechts, also Narrativsetzung von rechts, diese metapolitische Debatte, die extreme Rechte gerade oder die metapolitische Strategie, die die gerade fahren, aus in nicht politischen Kontexten ihre Narrative, wir erinnern an Sylt, wir erinnern an Abschiebesongs zur Brandenburg-Wahl, wir erinnern an TikTok-Videos, an den Talahun, der instrumentalisiert wird. Man könnte einerseits sagen, ach, Sonnenseite, es wird diversifiziert. Es ist noch nie so einfach gewesen wie heute mit digitalen Mitteln, selber Narrative zu setzen von auch Minderheitenperspektiven. Und andererseits spielen die neuen Rechten die Popkultur gerade wie eine Eins.
Ja, und ich glaube, da ist das Internet ein bisschen wie das Radio. Und wir benutzen es, glaube ich, also wir sind auch ähnlich hilflos damit wie damals. Dadurch,
wie der Volksempfänger.
Über einen Volksempfänger kannst du eine Sportpalastrede senden oder verkünden, dass die Nazis jetzt endlich den Krieg verloren haben. Das sozusagen ist beides möglich mit diesem Instrument. Und ich glaube, du hast völlig recht. Die Rechte ist sehr, sehr gut und sehr erfolgreich darin, jetzt das zu machen. Und wir sehen es ja auch an den Umfragen, was die Resonanz unter jungen Menschen angeht. Das ist schon extrem verstörend. Und ich glaube, dass Parteien nach wie vor, ich weiß es aus erster Hand aus dem Bundestag, Abgeordnete, die TikTok machen, als sozusagen unernste Abgeordnete verstehen, häufig auch Jüngere natürlich. Das ist ein Riesenfehler. Die Rechten sind so effektiv auf TikTok und darüber erreichst du diese ganzen jungen Leute. Und dass die, sagen wir mal, irgendeine Partei, von der ich es zumindest in Ansätzen erwarten würde, die Grünen, einen Stab gründen mit 20 Digital Natives, die da reingehen und sich in einen Haufen irgendwelche Influencer klar machen und dann anfangen, da reinzuwirken, dass das nicht schon seit 5 Jahren passiert, verstehe ich nicht. Das ist eine sozusagen Wehrlosigkeit, die ist nicht notwendig. Die hat man einfach auch vielleicht aus so einer Hochnäsigkeit heraus nicht gemacht, weil man denkt, das ist so ein bisschen Niederung, da gehen wir nicht rein.
Das ist natürlich die politische Ebene, um jetzt nochmal auf die Geschichte wissenschaftliche Ebene zu gehen. Wie weit ist da die Geschichtswissenschaft? Hat man da die Entwicklung mitgenommen oder eher verschlafen?
Naja, also das ist ja ein Beispiel dafür. Es kommt immer mehr, es ist da. Also man, natürlich wird das wahrgenommen von Kolleginnen und Kollegen und ist auch Teil des Studiums natürlich, ja, weil es auch eingefordert wird von den Studierenden, sich mit solchen Aspekten zu beschäftigen. Definitiv. Aber bis das dann wieder natürlich reinsickert in die Schule, sage ich jetzt mal, oder wiederum in die Gesellschaft, dass wir als Historiker dann Dinge schreiben, auf Podien sitzen und so weiter und darüber diskutieren, das dauert ja dann auch wieder, weil.
Aber wann sitzen die Historiker auf TikTok und erzählen es da?
Es gibt tatsächlich den einen oder die andere, die das versucht, ja, und die das macht, aber ich glaube natürlich, es ist zu wenig, ja, und natürlich ist dann wiederum die Zeit, die man nicht hat, die eine Rolle spielt, ja, sich selbst damit auseinanderzusetzen und dann da Dinge zu posten. Also es ist da, viele Kolleginnen sind damals auf Twitter gegangen und auf Instagram. Ja, also die Hoffnung ist, sage ich jetzt mal, dass eben auch die Jungen, die nachwachsen, die jetzt vielleicht promovieren, die dann auch dieses Medium nutzen, die das als Digital Natives kennen, ich ja überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, dass die sozusagen sich dann dort engagieren und eben auch Kanäle machen. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass das passiert, einmal von uns selber auf diesen Medien aktiv zu sein und sich zu Wort zu melden und zugleich eben das auch wieder wahrzunehmen als Wissenschaftler an Universitäten, das in Seminare einzubringen und darüber zu diskutieren und das in die Lehre einzubringen, damit es dann wiederum raus kann, ja, in die Gesellschaft, über Schule, über Diskussionspodien und ähnliches.
Weil wir hier wirklich gleich noch eine halbe Stunde diskutieren wollen.
Eine Mini-Frage.
Ja, frag.
Also, dass Eva-Stories von Gorki-Theater gefolgt wird, finde ich ja schon mal interessant. Aber meine Frage ist, wem folgt Sophie Scholl?
Ja.
Der ARD vielleicht.
Einer Person folgt sie.
Wir können das gleich nachrecherchieren. Bitte. Ich habe mein Handy im Flugmodus im anderen Raum.
Sehr gut.
Und wollte euch jetzt zum Abschluss nochmal fragen, bevor ihr sie Fragen parat haben könnt. Was ist denn jetzt unser Fazit? Popkultur und Geschichte. Wo stehen wir? Wo müssen wir hin?
Sie folgt Eva-Stories.
Nein.
Ach, toll. Herrlich.
Nein.
Okay. Wir wissen jetzt, ich bin Danke. Sophie Scholl, Vielen Dank. Folgt Eva Stories.
Aber Eva Stories folgt nicht Sophie Scholl. Und das übrigens, es gibt von meinem lieblingsisraelischen Intellektuellen, der ein bisschen 18er, der heißt Yashayahu Leibowitz. Und Leibowitz wird gefragt, Leibowitz war ganz groß darin, Christentum zu neudeutsch haten. Ich liebe seine Takes aufs Christentum. Und er sagt an einer Stelle, sagt er so, also wissen Sie, er sitzt dann so in der Ecke und dann ist schon ein alter Mann so und sagt, also wissen Sie, das Judentum ist für das Christentum ein Riesenärgernis. Das Christentum ist für das Judentum egal. So ist das Verhältnis von Eva Stories zu Ich bin Sophie Scholl, I like it.
Ja, jetzt habe ich noch irgendwie das Schlusswort. Wie war die Frage nochmal? Kannst du sie nochmal wiederholen?
Ja, wo stehen wir denn jetzt?
Wo stehen wir jetzt?
Popkultur und Geschichte.
Popkultur und Geschichte gehen auf alle Fälle zusammen, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt genügend Beispiele, wo es funktioniert. Ja, und ich glaube, jetzt irgendwie Hab-Acht-Stellungen anzunehmen, zu sagen, oh nee, ich fasse das nicht an, das ist irgendwie fies. Das funktioniert so nicht. Ja, wir müssen das wahrnehmen, wir müssen damit umgehen, wir müssen auch Dinge aushalten, sage ich jetzt mal, als Historikerin oder auch als Menschen, als Gesellschaft und selber dann auch wiederum aktiv werden in diesen Medien. Ja, und jedes Medium hat ja auch ein eigenes Format und nicht alles passt für jeden von uns, ja, aber wir können damit umgehen und uns selbst daran beteiligen. Und ich finde es unglaublich wichtig, weil eben dadurch, ja, die Vergangenheit, Geschichte einfach transportiert wird und vielfältige Erkenntnisse, die wir aus der Wissenschaft generieren, ja, dann wiederum in der Gesellschaft landen. Also von daher finde ich, Popkultur und Geschichte geht für mich gut zusammen.
Schönes Fazit. Und wollen wir einmal klatschen?
Das war unser History and Politics Live-Podcast mit Ann Tran, Max Czolek und Stefanie Samida über den Einfluss von Popkultur auf unser Geschichtsbild. Weitere Hinweise zu unseren Gästen, aber auch zu der Veranstaltung, die dem Live-Podcast zugrunde liegt, haben wir für Sie wie immer in den Shownotes zusammengestellt. Und wenn Sie Interesse haben, mehr zu erfahren rund um das Thema Geschichte im digitalen Zeitalter und über die Darstellung von Vergangenheit in popkulturellen Medien, dann empfehle ich Ihnen, gucken Sie mal auf der Website unseres Programms eCommemoration vorbei und die finden Sie unter www.ecommemoration in einem Wort zusammengeschrieben.org. Auf der Website der Körperstiftung finden Sie wie immer alles, was für Sie allgemein rund um die Aktivitäten unseres Bereichs Geschichte und Politik von Interesse ist. Und natürlich gibt es da auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den, das hoffe ich jedenfalls, den haben Sie nicht nur gefunden schon, sondern Sie haben ihn hoffentlich auch bereits abonniert. Und falls nicht, dann tun Sie es unbedingt. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Auch darüber freuen wir uns. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Und jetzt zum Abschluss eines langen und sehr turbulenten Jahres wünschen wir, die Podcast-Redaktion des Bereichs Geschichte und Politik der Körberstiftung, Ihnen allen und euch allen erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie uns gewogen bleiben. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und tschüss aus Hamburg.